neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hinter dem Charakterbogen. Jetzt, ich bin auch schon total mit Schucke im Kopf, ich wollte gerade schon Folge wieder sagen, aber dann doch noch entschieden zur Ausgabe. Egal. Herzlich willkommen, Seba.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Es ist immer noch irre heiß. Ich hatte heute Morgen schon eine Aufnahme und jetzt heute Abend auch noch mal wieder eine. Es hat sich an den Temperaturen ein bisschen was geändert. Die Temperaturen sind hochgeklettert seit heute Morgen. Ich bin mal gespannt, wo die Reise noch diese Woche hingeht. Es ist ja schon wieder angesagt, dass es sehr, sehr heiß werden soll.
Auch ich bin ziemlich angeschlagen, muss ich sagen. Das versprochene Gewitter ist hier zumindest auch komplett ausgeblieben bisher. Mal sehen.
Bei uns auch. Es gab so ein Wetterleuchten so von Samstag auf Sonntag, glaube ich. Und das war es dann auch. Also es ist, schade. Ich mag Gewitter sehr gerne.
Ich würde mir gerade nichts sehnlicher wünschen. Es hat hier heute Morgen so ein bisschen geregnet und der Boden war aber so heiß, dass der sofort wieder trocken war.
Das ging bei uns nicht anders. Die Straßen sind so, die Regentropfen haben, glaube ich, noch nicht mal berührt. Da waren die schon verdammt, so warm war das. Das ist schon so wirklich irre. Irre.
Ja,
Sommer 26. Ich war dabei, Überlebender, Tapferkeitsmedaille und so.
Ist ja noch nicht ganz vorbei, aber...
Noch nicht ganz. Es kann noch schlimmer werden.
Und es kam schlimmer. Super.
Gut. Ja, sehr schön. Seba, schön, dass du da bist. Ich freue mich über jeden, der sowieso hier ist. Und wir wollen, wie gesagt, auch hinter deinen Charakterbogen gucken. Was wir aber in erster Linie machen, ist immer so ein bisschen die Person beleuchten. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du vielleicht her? Was machst du vielleicht beruflich? So viel, wie du möchtest. Erzähl mal.
Ja, gerne. Ja, genau. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Ja, genau. Ich bin Seba. Sebastian Bürgerlich. Ich komme aus Hamburg. Beruflich bin ich Journalist. Seit vielen Jahren in der Branche tätig. Verschiedenes gemacht. Früher Tageszeitung, jetzt Fachmagazin. Und Was kann ich noch erzählen zu mir? Ich befasse mich sehr viel mit dem Thema Rollenspiel vor allen Dingen.
Nein, Quatsch.
Mittlerweile, so seit der Geburt meines Sohnes, ist das eigentlich das einzige Hobby, das so richtig übrig geblieben ist von denen, die ich vorher gemacht habe. Wo man ja doch dann seine Zeit, wenn man ein Kind hat, sehr einteilen muss, was einem dann wirklich wichtig ist. Und bei mir kam dann doch relativ schnell die Entscheidung, ja, Pen and Paper ist es. Und dann habe ich da eigentlich meine Tätigkeit in der Richtung eher noch verstärkt. Mein Sohn ist jetzt 5 und seit genau 4 Jahren bin ich eigentlich so wirklich überhaupt online tätig, was irgendwie Pen and Paper angeht. Davor war das immer für mich eher so eine Privatsache. Und dann habe ich meine Fühler ein bisschen ausgestreckt und geguckt, kann man noch so machen.
Also ich merke schon, du bist jetzt seitdem Nachwuchs da ist, eher online unterwegs. Wir wollen natürlich gucken, wie ist es eigentlich überhaupt dazu gekommen? Du hast natürlich schon vorher Pen and Paper gespielt, bevor dein Sohnemann da war. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Also wo war ist das eigentlich alles gestartet?
Generell Pen and Paper, wow, das ist gestartet.
Ja, genau, deswegen bist du hier.
Ja, ich weiß. Irgendwann Ende der 90er. Und ich habe schon mal versucht, jetzt hier vor dem Gespräch zu rekonstruieren, welches Jahr das genau war, aber ich kann es einfach nicht sagen. Ich weiß es nicht. Und da habe ich angefangen, mit meinem damals besten Kumpel zusammen Pen and Paper zu spielen, in der Runde seines großen Bruders. Er hatte einen älteren Bruder, der eine Ecke älter war, 7 Jahre älter. Wir waren also 11 oder 12 und die Gruppe ansonsten war halt so 18, 19. Und dann durften wir da mitspielen, was wir auch ganz toll fanden, auf jeden Fall zu der Zeit, dass wir da mit den Großen so ein bisschen ein Hobby mitmachen durften, war natürlich klasse. Hatte außerdem eben den positiven Nebeneffekt, dass so etwas ältere Mitspielende doch eher in der Lage sind, eine gute Geschichte zu erzählen, als wenn man jetzt nur mit 11- und 12-Jährigen im Kreis sitzt. Und deshalb hatten wir schon, ich sag mal, von unserem Start weg eine relativ gute Rollenspielrunde. Und angefangen hat's wie bei so vielen wahrscheinlich mit DSA seinerzeit. Das müsste die zweite Regelfassung gewesen sein.
Mhm.
Wir haben dann relativ bald einen Schlenker gemacht über Shadowrun, damals die 2.01D-Variante. Ein Buch, das ich sehr toll finde und auch immer noch besitze. Das finde ich immer noch sehr, sehr schön. Die Regeln verstehe ich aber immer noch nicht so richtig. Das haben wir damals auch nicht. Das war also eher was, wo wir reingeguckt haben, als dass wir es dann ernsthaft gespielt hätten. Wir haben es versucht, sage ich mal. Ja. Wir haben mehrere Anläufe unternommen, zu versuchen, dieses Spiel zu spielen, haben es aber, glaube ich, nie so richtig hinbekommen. Und dann ging's recht schnell zu D&D, also AD&D, Second Edition muss das gewesen sein, so im Kielwasser der damaligen Computerspiele, eben Baldur's Gate 1 und dann Baldur's Gate 2, die kamen meines Wissens 1997, 1998 raus. Also quasi zeitgleich mit dem, wie ich angefangen habe, Rollenspiel zu spielen. Und ein bisschen später haben wir dann gesagt, dann lasst uns doch einfach auch jetzt D&D spielen. Jetzt, wenn wir den ganzen Tag am Computer sitzen und und die Spiele da spielen, dann könnten wir das doch auch im Pen and Paper spielen. Und dann sind wir darüber gewechselt.
Also, aber
das weiß ich nicht mehr, wann das war, ehrlich gesagt.
Also um einmal ganz kurz auf DSA wieder zurückzukommen, das ist tatsächlich so, ich glaube, das hält sich jetzt mit der Anzahl der Gäste relativ in Waage. Es sind welche mit D&D angefangen, es sind aber auch ganz viele mit DSA angefangen. Wenn ich jetzt, glaube ich, alle Folgen nochmal durchhören müsste, das wären dann ja so die ersten 10 Minuten, wenn das irgendeiner machen möchte, gerne, einfach mal so Statistiken aufzurufen, wer womit wann angefangen oder wer womit angefangen hat. Ich glaube, dass sich das mittlerweile so relativ vage hält.
Weil es gibt ja natürlich auch. Das glaube ich dir. Also von den Leuten, die ich online kennengelernt habe, haben auch viele Leute mit Redbox D&D angefangen.
Mhm.
Aber ich muss sagen, also lange, lange Zeit kannte ich fast ausschließlich Leute, die eine DSA-Sozialisierung haben. Also ich habe das Gefühl, also ich kann mich täuschen, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie mehr Leute aus der D&D-Welt es irgendwann nach online gezogen hat, als von den DSA-Leuten. Also zum Beispiel jetzt die Gruppe, die ich erwähnt habe, der ältere Bruder von meinem Kumpel, die spielen immer noch zusammen, soweit ich weiß. Soweit ich weiß, spielen die auch stabil immer noch DSA 2, so in der Runde.
Oh Gott.
Aber die finden halt absolut überhaupt gar nicht online statt, ne? Also die haben sich, glaube ich, noch nie darum gekümmert, dass Rollenspiel auch irgendwie was sein könnte, was eben außerhalb des eigenen Wohnzimmers passieren könnte, ne?
Ja.
Ich glaube, da hat DSA eine höhere Dunkelziffer als D&D, glaube ich.
Das glaube ich
mehr ein Bauchgefühl als eine Statistik.
Ja, das kann gut sein. Wohl, ich meine, die Corona-Zeit, was man ja einfach, ja, was ich so glaube, ist, dass auch die DSA-Spieler, ich sage es jetzt einfach mal so wie ich denke, das sagen zu müssen, aus ihren Löchern geholt hat und das halt eben auf online übergeschwappt ist, ne? Dass sie dann immer noch DSA spielen, ist ja gar keine Frage. Aber dieses über den Tellerrand schauen, ne? Dass man dann mal guckt, so was gibt es da draußen noch so. Das schätze ich mal, ist dann auch viel passiert.
Wenn man über Corona irgendwas Positives sagen kann, dann wahrscheinlich das, ja.
Für die Rollenspielszene auf jeden Fall das, ja.
ja, das ist schon, schon eine faire Betrachtungsweise, glaube ich. Das passt schon, ja.
Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben es auch versucht, online zu machen. Wir hatten bei Steam den Tabletop-Simulator. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da gab es einen richtigen Rollenspieltisch mit allen Würfeln, die du brauchst und einen Charakterbogen für DSA. So richtig. Und du konntest halt draufschreiben und so. Du hattest so Würfeltürme, du hattest dein Gold, deine Bronze und alles, was du da halt eben für brauchtest. So, und das war schon sehr cool. Es war aber halt es war witzig, das mal auszuprobieren. Gar keine Frage. Sowas wie Roll20 oder Foundry ist dann natürlich um Weiten besser, weil das einfach viel weniger Oberfläche hat. aber halt eben ganz genau die Regeln dann mitbestimmen kann, so, ne? Das war's dann. Es war witzig, es hat aber dann irgendwann auch ja damit aufgehört, dass der eine gesagt hat, ja, ich krieg schon wieder nicht gestartet und mein Rechner ist nicht so gut und bla, und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, dann lassen wir es auch sein, dann gucken wir, dass wir jetzt irgendwie durch diese Corona-Phase durchkommen, und wenn wir uns treffen dürfen, dann testen wir uns alle notfalls und ab und shoppen, so, ne? Also wir haben halt bei uns so einen Raum, wo wir dann getrennt vom Haus sitzen können.
Ja, ich habe also während Corona habe ich auch noch ganz normal in Tischrunde gespielt. Also bei mir endete das halt wirklich als in der Runde nicht nur wir, also meine Frau ist auch klassisch immer Mitspielerin bei mir gewesen,
ja, sehr schön,
sondern auch andere eben Kinder dann bekamen, relativ zeitgleich, und dann löste sich das eben auf. Also es ist eben wirklich, das Scheduling ist ja eh der Horror der Rollenspielenden. Mhm. Mit Kindern ist es auf jeden Fall Hard Mode.
Ja.
Und dann hat sich das eben erledigt. Also bei mir war es dann erst nach der Corona-Zeit. Diese große Corona-Boom-Welle, wo die vielen Leute online gingen, das war bei mir nicht so. Wir haben das tatsächlich, da haben wir noch am Tisch gespielt. Bei mir war es dann eher, ich meine, das war sogar erst 2022. Als ich irgendwie auf Discord das erste Mal überhaupt irgendwie einen Discord-Server betreten habe.
Mhm.
Und ich finde aber diese ganzen Entwicklungen, was du jetzt gesagt hast, mit den digitalen Tabletops, die es dann auch relativ schnell gab, ich meine, das zeigt ja auch, ne,
die Leute wollten spielen.
Die Liebe zum Spiel, ne, wie viel sich da eben schnell entwickelt hat. Klar, nicht alles hat sich durchgesetzt, nicht alles hat sich als praktikabel erwiesen. Aber hat eben auch mal wieder unterstrichen, wie wichtig dieses Hobby einfach auch für Leute ist. Und das ist ja eigentlich eine schöne Sache, ne?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Kann ich nur so unterschreiben. Ich habe das auch, also du sagtest gerade halt wegen Terminfindung und so weiter und so fort. Mit Kindern ist halt schwierig. Meine Frau hat auch eine Zeit lang mitgespielt. Würde halt auch gerne mal wieder mitspielen, so wenn wir so einen One-Shot oder wenn sie dann mal für so eine Runde mal so mitspielen kann. Also würde sich jeder Spielleiter von uns halt eben was ausdenken, wie sie dann eben für eine Session damit reinrutschen kann. Ich weiß zum Beispiel, der eine Kumpel, der jetzt im September Deponia leiten möchte, der hat sie fest mit eingeplant, ne? So.
Mhm.
Und aber die stärkt mir da tatsächlich den Rücken und bringt dann halt eben beide Kinder ins Bett, und ich kann dann halt spielen, ne, für den Abend. Und aber andersrum ist ja genauso, also es ist halt ein Geben und ein Nehmen, ne?
Ja, klar. Wir machen es auch, also hauptsächlich abwechselnd. Wir haben jetzt auch eine Online-Kampagne, die wir wirklich zusammenspielen. Da bin ich Spielleitung, das heißt, meine Frau bringt Kind ins Bett und kommt dann normalerweise ein bisschen später dazu, und ansonsten spielen wir halt so unabhängig voneinander, wirklich. Mhm. Ne? Also eine bringt Kind ins Bett, der andere spielt. Es lässt sich alles irgendwie organisieren.
Und genau,
irgendwann sind die Kinder ja alt genug, um mitzuspielen. Ne?
Oder selbstständig ins Bett zu gehen.
Oder das. Oder sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen, ja.
Genau. Ja, sehr schön. Ja, das ist wirklich eine schöne Sache, wenn man da wirklich einen Partner hat, der da einem auch dann unterstützt. Und wenn die Kinder, wie gesagt, dann groß genug sind, dann entweder selber spielen oder beschäftige dich mal eben eine halbe Stunde alleine. So, das geht.
Ja. Es gibt, glaube ich, blödere Hobbys, die Partner aushalten müssen, ehrlich gesagt.
Ja, also, oh ja, ich glaube auch.
Ist schon okay. Die sollen alle froh sein.
Genau. Okay. Du hast ja gerade schon ein bisschen vorweggenommen, was du alles bisher oder was du bis noch so gespielt hast. DSA bist mit angefangen. Dann, wenn ich jetzt richtig gehört habe, Shadowrun als nächstes. Was hast du noch so umgestapelt? Was hast du bisher noch so gespielt?
Also wir haben dann eben relativ lange D&D gespielt, und dann hatte ich eine lange Rollenspielpause, wirklich, als so ins Studium ging. Da hat sich dann diese Tischgruppe, die ich da hatte, das hat sich dann so auseinander dividiert. Ich habe dann eine Zeit lang, um den Rollenspiel-Itch zu fixen, habe ich Ultima Online damals gespielt. Ich weiß nicht, ich kenne gar nicht, irgendwie treffe ich nicht viele Leute, die das auch gemacht haben, aber es gab damals ja so Rollenspiel-Server davon, von Ultima Online, und das habe ich relativ viel gemacht. Da habe ich irgendwann 2002 mit angefangen, und das habe ich relativ lange gemacht, aber gar kein Tischrollenspiel mehr. Im Nachhinein denke ich mir mal, ja, hättest du mal lieber in deiner Uni-Zeit auch irgendwie Tischrollenspiel gespielt, irgendwie ist schon geiler, aber das war dann so der Ersatz da für mich. Ne? World of Warcraft war ich zu geizig für. Also wurde es Ultima Online. Hatte den Vorteil, dass da etwas mehr Rollenspiel möglich ist als bei World of Warcraft.
Mhm.
Und danach bin ich dann wieder eingestiegen. Also quasi als ich mit dem Studieren fertig war, habe ich die Stadt gewechselt, bin damals von Hannover nach Hamburg gezogen. Und in Hamburg habe ich so nach einem Jahr ungefähr, das ist dann jetzt ziemlich genau 13 Jahre her, da bin ich dann wieder eingestiegen. Damals mit Splittermond tatsächlich. Da habe ich dann in einer Runde von jemand anderem mitgespielt, Splittermond eine Weile vor uns hingespielt. Das hat sich dann auch wieder zerschlagen, die Gruppe halt, wie das eben immer so ist. Und dann hatte ich mir irgendwann so aus nostalgischen Anwandlungen, war ich im Rollenspielladen, habe mir DSA 5 gekauft. Das ist dann jetzt aber also auch schon, da war das wirklich relativ neu, glaube ich sogar. Ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, wann das rausgekommen ist, ne? Aber da war das ein relativ neues Ding, da gab es die ganzen Zusätze so noch gar nicht. Das haben wir eine ganze Weile gespielt und dann irgendwann sind wir gewechselt zu Shadowrun Anarchy. Also man merkt, ich habe noch mal so meine Jugend quasi wiederholt, dann einfach noch mal ein paar Jahre später. Und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen mit Indie-Systemen zu beschäftigen eigentlich. Über Shadowrun Anarchy, was ja so eine etwas regelleichtere Variante von Shadowrun sein sollte, auch wenn es das Designziel so mittelgut erfüllt, wenn man mich fragt, bin ich dann eben bei anderen Sachen gelandet und dann auch erstmalig bei englischen Spielen, dann eben bei wirklich sowas wie Kern und Oldschool Essentials dann später und sowas. Also bin dann so ein bisschen zu der OSA-Schiene gekommen, weil ich einfach dann gemerkt hatte, also weder Splittermond noch DSA holte mich so ab. Als jemand, der eben so die ganz alten Versionen gespielt hat, wo es alles sehr einfach war, mochte ich dann dieses granulierte Simulatorische wirklich nicht so gern und habe dann eben irgendwann festgestellt, aha, es gibt ja Leute, die sind genauso doof wie ich und wollen im Grunde das alles so spielen, als wären wir noch 12 Jahre alt.
Mhm.
Und habe mich dann eben so mit diesem ganzen Thema OSA viel beschäftigt. Auch da kann ich nicht wirklich einen Finger drauf legen, wann das wirklich gewesen ist. Aber ja, wenn ich es aus der Hüfte schießen müsste, würde ich sagen, so 2016 ungefähr müsste ich damit angefangen haben. Und da hat sich dann eine relativ große Sammlung daraus ergeben. Also ich habe ziemlich viel in der Richtung, so OSA und OSA-Derivate. Davon habe ich ziemlich viel hier zu Hause rumstehen und Magazine und Zines und was nicht alles, ja.
Mhm. Kannst du einmal ganz kurz erklären, OSA, was heißt das? Was bedeutet das? Ich habe das jetzt.
Ja, klar. Kein Problem. Also OSA ist Kurzform für, man weiß es nicht genau, entweder Oldschool Revolution oder Oldschool Renaissance.
Ah, okay.
Und ist so ein Ding, was sich so in den mittleren 2000ern, 2006 oder so, hat sich das aufgetan von Leuten, die damals schon mit der aktuellen Version von Dungeons & Dragons nicht so glücklich waren und dann angefangen haben, sich quasi Selbsthilfegruppen zu bilden, um wieder die ganz alten Versionen, also so Redbox und sowas zu spielen. Und daraus sind dann die sogenannten Retro-Klone dieser Spiele entstanden, die im Grunde diese Regeln komplett wieder abbilden, weil damals gab es nicht irgendwie Drive-Thru-RPG oder so, wo man einfach die alten runterladen konnte und haben dann eben so Spiele wie Labyrinth Lord zum Beispiel gemacht. Gibt's auch auf Deutsch, hat der Moritz Melem, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, hatte das damals gemacht in einer relativ frühen Phase dieser OSA-Bewegung. Und daraus sind dann eben wieder weitere Spiele entstanden, die da entweder etwas hinzufügen oder es noch weiter runter kondensieren oder irgendwo einen Schwerpunkt anders legen. Mhm. Aber grundsätzlich ist OSA immer irgendwie basierend auf eben einem W20 Roll-High-System. Ne? Also immer irgendwie altes D&D und davon abgeleitet. So Mörkborg ist so ein Vertreter der sogenannten NSA, was manche dann so nennen. Das ist dann eben New School Revolution oder was auch immer. Ne? Also die Begrifflichkeiten sind da etwas schwammig. Es basiert irgendwie auf D&D, Hat etwas andere Designgrundlagen, hat so eine zugespitzte Thematik und davon gibt's halt einige Sachen, die in die Richtung gehen. Aber das ist grundsätzlich, OSA ist eigentlich so eine Emulation dessen, wie man in den 70ern und 80ern D&D gespielt hat. Das ist eigentlich der Kern von OSA und daraus haben sich wieder andere Sachen entwickelt.
Okay, sehr schön. Ja, kurz ein Einblick auch da rein, das ist auch sehr spannend.
Man lernt aber
bestimmt was. Ja, genau. Also es ist ja auch ein gewisser Art Bildungsauftrag, den man hier hat.
Nein, ja, ich kann dir jetzt auch schon voraussagen, dass mindestens 10 Leute dem widersprechen werden, was ich gerade gesagt habe über die USA. Es ist ein heiß diskutiertes Thema, was das eigentlich ist und was es nicht ist. Und
ich lade diese Gäste, also ich lade auch diese Leute herzlich ein, auch darüber zu diskutieren und mit mir darüber zu reden. Und vielleicht irgendwann mal auch dann zu dritt und ich als Host in der Mitte und dann Feuer frei. Nein, Quatsch. Also sowieso jeder ist eingeladen, der hier über seine Geschichte reden möchte, so wie du ja auch hier bist. Splittermond, da bist du dann nach 12, 13 Jahren wieder mit angefangen.
Ja.
Das hattest du jetzt, wenn ich ja gerade durch einen Kollegen halt nochmal kennengelernt. Was hat dich, du hast auch gerade gesagt, das hat sich relativ schnell zerschlagen, ne?
Ja, wir haben da, ich weiß nicht genau, wie viel wir gespielt haben, wir haben da wirklich nur 3 oder 4 Sessions gespielt, also lange Sessions, nicht so ein online 2-Stunden-Ding, sondern halt wirklich einen ganzen Nachmittag hingesetzt, also schon ein bisschen gespielt durchaus.
Ja.
Dann hatte sich das auch wieder erledigt. Das System, ja, war dann meine neue Begegnung eben mit Rollenspiel und war schon so ein bisschen puh, er ist aber viel, so auch, also allein wie lange das gedauert hat, Charakter zu erstellen, da saß ich hier mit meiner Frau. Und dem Spielleiter, der das da gemacht hatte, ne, mit diesem Buch. Und dann musste er uns das alles erklären und was das ist und die 47 Schritte, einen Charakter zu erstellen. Mhm. Da war ich also schon kurz davor zu sagen, ja, weißt du was, lass mal doch Monopoly spielen oder so. war aber okay. Ich meine, hat dann auch Spaß gemacht. Ne? Also so, Rollenspiel ist immer gut. Ne? Also
ja.
Relativ unabhängig vom System, finde ich auch. Aber manche liegen einem halt mehr und andere weniger und also mir sind solche Systeme sind mir zu viel. Ich möchte das nicht.
Ich hatte jetzt, weil du gerade sagtest, mal ausprobiert. Ich hatte jetzt vor einer Woche einen Samstag hier ein paar Arbeitskollegen sitzen. Die wollten das auch mal ausprobieren. So, die haben da alle schon mal was von gehört, beziehungsweise einer mit seiner Partnerin, die waren hier, die hatten schon Erfahrung und die hatten halt einfach mal Lust wieder zu spielen und dann habe ich auch gesagt, gut, das sind hier Einsteiger, ne? Ja, gar kein Thema. Und da waren, wie gesagt, 3 Einsteiger dabei, die hatten noch gar keine Erfahrung im Rollenspiel, die wollten es halt einfach mal testen. So, und da habe ich gesagt, gut, alles klar, also kommt bei mir vorbei, dann ne, ich habe fertige Charaktere, die gebe ich euch, die könnt ihr dann bespielen. Und da habe ich dann auch, so jetzt im Nachgang, mich noch wieder mit den Kollegen halt unterhalten und ne, wie war's und bla und blub. Ja, also mir hat es wirklich richtig viel Spaß gemacht. Also gerade jetzt die Einsteiger, ne? Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, für den ist das, glaube ich, nichts, weil der auch so der am Tisch selber schon sehr ruhig war. Ich habe immer wieder versucht, ihn abzuholen, auch mit seiner Partnerin, die da gewesen ist. Ich habe immer wieder versucht, als Spielleiter auch so ein bisschen hinzulenken, okay, was möchtet ihr jetzt tun? Jetzt habt ihr die Entscheidungsgewalt, über diese Situation zu entscheiden. Sie haben es dann auch angenommen. Sie haben dann auch was dazu gesagt, was sie machen wollen. Es waren auch gute Ideen. Das sage ich ja auch immer vorweg. Gerade bei Einsteigern, keine Idee ist eine schlechte Idee. Es gibt nur.
Außer die schlechten, ja.
Ne? Also ja, man kann ja jede Idee mal drüber reden. Sagen wir es mal so. Ne? Und wie gesagt, da waren halt auch wirklich gute Ideen dabei, gar keine Frage. Aber wie gesagt, auch da, du merkst das als Spielleitung, wenn das da nicht funkt, ne? Wenn der Funke nicht überspringt, so ein bisschen. Und ich habe wirklich mein Bestes gegeben. es ist halt leider so gewesen. Aber es hat
man
trotzdem.
Man kann sich da, also ich habe aber festgestellt, man kann sich da auch komplett täuschen. Ne? Also manche Leute sind auch einfach relativ passiv am Tisch und genießen das so ein bisschen dabei zu sein und so ein bisschen auch die anderen zu beobachten und nehmen das mehr so ein bisschen in der Zuschauerrolle auch wahr und haben aber einen Heidenspaß dabei.
Ja.
Das finde ich ja auch valide. Also ich höre jetzt aus deiner Geschichte heraus, das war jetzt bei der Person nicht so. Aber das gibt es durchaus, wo man als Spielleiter die ganze Zeit denkt, oh scheiße, wie binde ich jetzt diese Person ein, dass die auch was macht und Spaß hat und dann.
Also ganz am Ende habe ich dann noch Feedback von denen gekriegt, also ungewollt. Ich habe halt gefragt, was heißt ungewollt? Ich habe halt gefragt, so, okay, wie fandet ihr es denn jetzt? Und dann bin ich halt so rund gegangen und er sagte dann, ja, das hat mir schon Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und er hat es aber auch gesagt, wenn du mich dann mal so abholen wolltest, das habe ich gemerkt. Und mir fehlt aber die Kreativität. Ihm würde die Kreativität fehlen, sich Sachen auszudenken, was er in dieser Situation macht. Da habe ich eigentlich auch zu ihm gesagt, ich sage, versuch gar nicht so viel darüber nachzudenken, sondern was würde dein Charakter machen? Nicht, was du machen würdest. Was dein Charakter machen würde. So, er will es nochmal versuchen. Das hat er mir auf jeden Fall an dem Abend schon mal gesagt. Er möchte es auf jeden Fall nochmal probieren. Und ich bin mal gespannt, wie es dann läuft.
Ja, ich denke, das ist also, ne, es ist ja auch eine gewisse Überwindung. Ne? Man spielt da diesen Fantasiekram so. Für Leute, die das noch nicht von Kind an machen, ist es ein bisschen strange. Das muss man auch mal akzeptieren als jemand, der in dem Hobby irgendwie verankert ist, glaube ich.
Ja.
Und na, man kennt das eben bei Spielen einfach so, ob das jetzt Gesellschaftsspiele oder Computerspiele oder sonst was sind, immer, dass es, dass man so gewinnen oder verlieren kann. Ne? Dass beim Rollenspiel, wie du ja auch gesagt hast, erstmal keine schlechten Ideen gibt, sondern mach einfach irgendwas und dann gucken wir, was passiert.
Ja, genau.
Ist ein Mindset, ne? So muss man auch erstmal reinkommen. Ist halt so.
Was die meisten, und das merke ich bei uns im Jugendforum, was die meisten so ein bisschen abschreckt, will ich jetzt nicht sagen, aber was sie so, die sich dann so ins Fäustchen kichern, ist halt, wenn ich als Spielleitung mit denen in Character rede, also wirklich meine Stimme verstelle und wie geht's euch heute? So, ne? So, dann fangen die meisten halt an zu kichern, weil das sind die nicht gewohnt. Ne? Das kennen die halt nur aus Spielen und genauso ist halt eben mit jedem Einsteiger, finde ich. Also, ich habe nie das Problem, dass wenn einer sagt, mein Charakter tut dies und jenes und er sagt dies und das, habe ich gar kein Problem mit. Wobei ich es natürlich schöner finden würde, wenn er sagt, ich tue das und ich sage das, also dann spricht er halt auch eben so. Und das finde ich, das macht natürlich auch Rollenspiel irgendwo aus, aber gerade am Anfang ist es scheißegal. Ne?
Ja, ist egal. Ja. Ist auch später eigentlich egal. Ist völlig.
Ja.
Ich finde es in Ordnung. Es sind halt unterschiedliche Arten und Weisen. Man muss halt gucken, dass man die Leute findet, die auf die gleiche Art und Weise spielen wollen wie man selber. Ne? Weil wenn es manche so machen und manche so, das ist nicht ideal. Ne? Aber wenn sich jetzt die ganze Gruppe darauf verständigt hat, ja komm, nee, wir reden jetzt nicht so in Character, sondern wir sagen einfach an, was wir gerne machen wollen und so, ist halt auch okay. Ne? Also ich stelle fest, um mal so Erfahrungen auszutauschen, ich leite relativ viel auf Cons und so weiter. Und ich stelle da fest, so bei jüngeren Leuten, und ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen Videospielsozialisierung, dass die wirklich mehr Angst davor haben, auch wirklich Sachen nicht richtig zu machen. Ich glaube, das kommt so ein bisschen aus dieser Trophäensammelgeschichte von Konsolenspielen, dass du alles 100% und perfekt machen musst. Ist jetzt nur mal so eine Theorie von mir.
Ich weiß, was du meinst.
Die jüngeren Leute haben ein bisschen mehr Angst, dass sie nicht perfekt spielen als Ältere, auch wenn die Älteren Einsteiger sind.
Ja, ich wurde gerade gesagt, dass ich habe jetzt im Jugendforum mir was aus der Nase ziehen müssen, warum die Gruppe ist nicht zusammengekommen, bla, ist egal. Und dann waren da zwei junge Spieler und einer der Leitung und noch ein junges Mädchen. Die haben, wie gesagt, wir waren vier Spieler, ein Spielleiter, war völlig cool, hat richtig Spaß gemacht auch. Aber die beiden Jungs, die waren halt so, okay, jetzt heute, wir testen mal unsere Grenzen. Und weil ich halt in den ersten beiden Abenteuern habe ich gesagt, so, alles cool, wir machen hier nur oberflächlich, das kratzen wir alles nur an. Ihr wollt wissen, was Rollenspiel ist, und das machen wir heute so. Ne? Ein paar Würfelwürfe, Rollenspiel, blub, fertig. Sondern war halt eben diese, ich ziehe mir was aus der Nase Abenteuer. Und dann ist folgende Situation hat sich ergeben, die waren in einer Taverne und haben dann einen möglichen Verdächtigen erschossen. In der Taverne. So. Kurzerhand hat der Wirt gesagt, nicht in meiner Taverne, und hat die beiden erschossen. Zack, fertig. Thema durch. Die wollten ihre Grenzen austesten, und das habe ich denen gezeigt.
Das ist, glaube ich, eine Phase, die macht ihr da durch, oder?
Ja, aber ich wollte denen einfach mal ganz schnell zeigen, so geht das nicht. Es gibt in einer Fantasy-Welt auch eine Art von Etikette.
Ja, ne? Ja, aber also na, ich meine, die Geschichte, also weiß ich, habe das auch gemacht. Also da war ich eben auch noch jung, so das.
Ich habe auch schon.
Wollen wir mal gucken, dieser Spielleiter hier behauptet irgendwie, man kann machen, was man will, mal gucken, ob das wirklich geht. Ja,
das
gehört dazu irgendwie.
Im Grunde ist es ja das. Du kannst tun und lassen, was du willst. Das sage ich auch jedem. Ihr müsst nur mit den Konsequenzen leben.
Ja, das kannst du im echten Leben auch, aber
auch da musst du mit den Konsequenzen leben.
Auch das funktioniert nicht so ideal, meistens.
Genau. Seba, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, dies und das hast du schon gespielt. Hast du bei dir auf dem Stapel der Möglichkeiten noch irgendwo was liegen, wo du sagst, das muss ich vielleicht dieses Jahr oder in nächster Zeit mal ausprobieren?
Also es ist ein sehr frommer Wunsch. Also ich habe Dolmenwood hier und ich würde das unglaublich gerne spielen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist.
Null. Also das höre ich jetzt zum ersten Mal.
Eine große, große Kampagne, wunderschönes Teil mit großer Stoff-Hexfeldkarte und allem. Okay. Ist eben von demjenigen gemacht, Gavin Norman, der Old School Essentials gemacht hat. Das ist eben einer der großen von diesen OSA-Spielen. Mhm. Ist ein richtig geiles Ding, auf jeden Fall. Hab's mir schon angeguckt, alles. Das ist halt auch wieder ein eigenes Regelsystem. Aber auch ist im Grunde auch Redbox, D&D, und ist eine unglaublich geile Kampagnenwelt. Richtig, richtig cool. Also das ist das Ding auf meinem Stapel, was ich unbedingt spielen will, aber wo ich weiß, ja, das wird in nächster Zeit nichts werden, weil das ist jetzt nichts für online, das ist was für Tisch, und zwar für eine sehr regelmäßige Tischrunde, damit man noch weiß, was man das letzte Mal gemacht hat und damit man diese Karten und alles auch nutzen kann und so weiter. Ja, also das ist das Ding auf dem Stapel, was ich unbedingt spielen möchte. Anderes Ding, das ich rumliegen habe, noch nicht gespielt habe, ist Shadow Dark. Das müsste ich auch mal machen.
Ansonsten muss ich sagen, oder ist das auch ein System?
Ist auch ein Spiel. Das war ein sehr, sehr großer Kickstarter jetzt schon vor ein paar Jahren, muss man sagen, von Cassie Dion. Das ist eine Autorin, die hat vorher Abenteuer für D&D 5 geschrieben. Und dann irgendwann auch ihr eigenes System rausgebracht. Shadow Dark ist so ein Mischmasch aus fünfter Edition D&D, aber mit so ein paar auch OSA-Einschlägen. Also auch eine relativ starke Vereinfachung der Regeln. Ganz nett, der Kniff ist da so, dass du deine Lichtquellen, also Fackeln, in Realtime ablaufen lässt. Und sobald es dunkel wird, kriegst du richtig auf die Fresse. Musst also da immer gucken, wie weit kannst du irgendwo in einen Dungeon oder so reingehen, wie lange du noch Licht hast und auch wieder rauskommst mit dem Licht und so weiter.
Ach, du Schande.
Das ganz nett gemacht auf jeden Fall. Aber was heißt ganz nett gemacht? Das ist ein hervorragendes Spiel. So, bumm. Das ist, glaube ich, so von den größeren Spielen, die ich habe, das Einzige, was ich so noch gar nicht gespielt habe. Ansonsten muss ich sagen, bin ich in der glücklichen Lage, wirklich sehr, sehr viel ausprobieren zu können. Ich habe ziemlich viele Rollenspielsysteme hier und ich habe aber auch die meisten davon in irgendeiner Form dann mal gespielt. Das hat schon ganz gut funktioniert. Das eine System, von dem ich sehr viel habe, aber es nie gespielt habe, ist Warhammer Fantasy 4. Edition. Da liegt hier sehr viel von, weil ich das total schön finde und ich finde auch, dass da sehr gute Ideen drin sind. Mir gefällt nur das System nicht. Ich benutze das, um da Ideen rauszuklauen. Ja. Aber das ist kein Pile of Shame, weil ich will es eigentlich auch nicht spielen. Das sind für mich so Ansichtsbücher.
Wir wollen das nicht so nennen. Es heißt der Stapel der Möglichkeiten.
Der Stapel der Möglichkeiten ist sehr schön. Ja, ist sehr schön.
Grüße gehen raus an Ralf, der das ja hier etabliert hat, möchte ich schon was sagen.
Der Sandfuchs oder welcher Ralf?
Ja, genau.
Ja, okay, cool.
Genau, der war in einer der ersten Folgen tatsächlich dabei. Er war einer der ersten Pioniere in diesem Podcast, wenn man so möchte. Tatsächlich. War auch sein Start wieder so ein bisschen in die Medienwelt rein, weil er auch selber noch einen Podcast hat und so.
Ja, das passt zu seiner generellen Pionierigkeit sehr gut.
Ja. Ja. Schön. Ich war auch, ich habe das schon 2-3 Mal erzählt, da war ich auch total baff, als ich das alles so gehört habe und dass ich dann so eine Koryphäe da habe. Ich kannte mich ja null aus im Rollenspiel und das ist ja auch heute noch so, wenn ich Gäste hier einlade, ich mache mich ja extra nicht schlau, damit meine Reaktionen halt auch eben echt sind. Ne? Und ich war teilweise wirklich sprachlos bei Ralf. So, das war wirklich geil.
Ja, ist auch aber cool. Ich finde das konzeptionell finde ich das auch genau richtig, ehrlich gesagt. Das macht doch dann viel mehr Spaß. Ja. Und ganz ehrlich, dieses ganze Metagame über Rollenspiel, ich glaube, man ist auch glücklicher, wenn man da nicht so tief einsteigst, sage ich dir ganz ehrlich.
Es gibt genügend Podcasts, die über Systeme sprechen. Ich mache das halt im Großen und im Allumfänglichen. Wir sprechen über die Rollenspieler und deren Lieblingssysteme vielleicht und schneiden die kurz an. So, ne? Und das finde ich halt einfach viel spannender, als über 2 Stunden über so ein System zu quatschen, ne?
Oder halt wirklich anzufangen, nur so Name-Dropping zu machen. Dann redest du über irgendwelche Leute, die in den 80ern irgendwas gemacht haben. Ja.
Okay. Wobei, ich muss, jetzt wird ja wahrscheinlich der ein oder andere Hörer sagen, ja, du hattest doch aber schon die haben ja auch über ihr System. Ja, haben die. Die sind aber auf mich zugekommen und haben gefragt, ey, können wir? Und ich sage immer, ja, aber die sprechen erst über euch und dann über das System. Und da kriege ich tatsächlich auch von denen selber, die das System geschrieben haben oder so, kriege ich dann selber auch sehr viel Lob und Anerkennung, weil die gesagt haben, das hat super viel Spaß gemacht. Also jetzt zuletzt gerade Nephelion, liebe Grüße gehen raus an die beiden. Ich glaube 2,5 Stunden Podcast, das war richtig cool.
Ja, stark.
Aber zurück zu dir. Wie findest du mich? Nein, Quatsch.
Grandios.
Wahnsinn. Ja, Stapel der Möglichkeiten. Du hast Shadow Dark genannt. Ich glaube, dieses Konzept mit diesen In-Game- bzw. Real-Time-Licht-Dinger, so Fackeln und so, boah, ich glaube, das schockt auch, glaube ich, wenn du dann halt wirklich hart auf die Fresse kriegst. Ich glaube, das bockt.
Das ist schon interessant gemacht. Du hast so ein bisschen, das gibt ja auch in manchen Videospielen irgendwie, das eben die Begegnungen, die du haben kannst, Tag und Nacht sehr unterschiedlich sind. Ne? Da ist es eben so ähnlich. Ne? Wenn du Licht hast, ist alles okay. Und sobald es dunkel ist, kommen plötzlich die Tentakelmonster aus allen Ecken. Das ist schon, ganz witzig. Es gibt eben einfach Druck drauf. Ne? Und du hast halt im Grunde, du hast halt relativ wenig Tragemöglichkeiten. Das heißt, du kannst nicht so viele Lichtquellen irgendwo mit hinnehmen. Und dann aber natürlich, je tiefer du in den Dungeon gehst, desto interessanter werden die Schätze und so weiter. Und dann musst du halt gucken, wie weit wagen wir uns jetzt, wie viel Rückweg ohne Licht trauen wir uns zu überleben und so weiter. Und dann kannst du halt sehr schön eben wirklich einfach so eine Eieruhr oder so wohin stellen, ne?
Boah.
Hier so lange, dann ist euer Licht alle, dann geht's hier rund. Das hat natürlich was, ne? Aber wie gesagt, ich hab's tatsächlich noch nicht gespielt. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Da ist es nie zu gekommen. Dabei kenne ich ein paar Leute, deren quasi Lieblingssystem das jetzt ist.
Okay, cool.
Ich bin irgendwie, habe ich da noch keine Zeit zu, weiß ich nicht.
Vielleicht kommt das ja doch. Vielleicht hast du irgendwann das Glück.
Ich meine, es wird passieren, da bin ich
mit Sicherheit
ziemlich überzeugt.
Wir sind alle noch sehr jung.
Ja? Oh Gott, ja.
Irgendwann kommt das bestimmt mal. Seba, Ich sehe die Schweißperlen auf deiner Stirn, sie glitzern. Ja. Die Bude ist warm. Kommen wir zur letzten Frage. Ich möchte dich erlösen. Wir können mit Sicherheit, wenn es kühler ist, nochmal schnacken. Gar keine Frage. Was siehst du für dich aus dem Rollenspiel?
Du meinst, was so das ist, was mich daran begeistert?
Weswegen du das eigentlich machst, zum Beispiel, ja.
Das ist für mich, ist es das gemeinsam etwas machen, muss ich sagen. Also das ist etwas, was mich generell immer bei allen Hobbys irgendwo interessiert hat. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, bevor unser Sohn dazu kam, habe ich ein paar mehr Hobbys gehabt. Ich habe unter anderem Handball gespielt. Ich war in einer Band und das waren halt immer so Sachen, ne, wo du halt gemeinsam irgendwie was machst, ne? Mhm. Und gemeinsam irgendwie kreativ bist. Und genau das ist eben das, was mich auch an Rollenspiel wirklich begeistert, dass du eben gemeinsam rumspinnst eigentlich. Mhm. Deshalb mag ich auch so, es gibt ja so ein paar Spiele, ne, so gerade im Indie-Bereich, die da sehr fokussiert drauf sind, dass du zum Beispiel wirklich nur gemeinsam eine Welt entwirfst, jetzt ohne groß die Absicht zu haben, da drin zu spielen, auch wenn du das tun kannst. Das ist zum Beispiel so Mythos Country oder Microscope. Das sind so Spiele, wo du eigentlich dich zusammen hinsetzt. Das ist im Grunde ist das kein Rollenspiel, sondern so ein Rollenspiel-nahe Spiele, würde ich sagen. Und eben einfach gemeinsam anhand von irgendwelchen Würfeltabellen dir dann zusammenspinnst, warum ist diese Welt so, ne? Vor 10.000 Jahren ist irgendwie das passiert und dann schlug ein Meteor ein und dann war dieses Volk da irgendwie unterwegs und dann hat das Volk das ausgelöscht und so weiter und so baust du dir dann diese Welt zusammen. Und daran interessiert mich nicht so sehr das Worldbuilding, das ist eher nicht so ein Steckenpferd von mir, sondern dieses gemeinsam einfach drüber nachdenken, was könnte da sein und so zusammen auf coole Ideen kommen, die so hin und her werfen. Und in einer guten Rollenspielrunde, also von einem richtigen Rollenspiel, also sorry an der Stelle an Leute, die Microscope und Mythos Country und sowas als richtige Rollenspiele sehen, ist das ja eben auch so, ne? Du erschaffst da einfach eine Geschichte zusammen. Und das finde ich halt cool. Also alles, was so irgendwie kooperativ ist und kollaborativ, finde ich geil. Ich bin einfach unglaublich gerne mit anderen Leuten zusammen kreativ.
Ja. Und wo kann man das besser, das werden mir bestimmt auch viele sagen, als im Rollenspiel?
Ja. Das
gibt bestimmt, schon, gibt bestimmt auch noch kreativere Hobbys als Rollenspiel. Aber ich finde halt im Rollenspiel, dadurch, dass du mit 4, 5, 6 anderen Leuten am Tisch sitzt und gemeinsam eine Geschichte schreibst, die vorher nicht geschrieben ist. Also du weißt auch als Leitung, also ich zum Beispiel weiß nie als Leitung, wo geht's eigentlich hin?
Ja.
Ne? Also ich habe klar immer einen Start und ich habe immer ein Ende. Wo will ich meine Spiele eigentlich hinhaben? Aber der Weg dazwischen, und das ist ja eigentlich das Ziel.
Ne? Ja. Ja, ich spiele auch lieber relativ improvisationslastig, genau aus diesem Grund, weil meistens bin ich Spielleitung beim Rollenspiel. Mhm. Und ja, es macht einfach am meisten Spaß, wenn man mitspielt, ne? Wenn man nicht wirklich Leute irgendwo durchleitet, sondern wenn man wirklich so ein bisschen mitspielt. Und dann kommt man auch mal ins Schwitzen, nicht wegen des Wetters, sondern weil man, oh Kacke, was mache ich denn jetzt?
Naja.
Was passiert denn jetzt als nächstes? Aber das ist ja auch was Schönes. Also und das ist ein Skill, den man lernen kann, ne? Also
ja, absolut. Absolut. Ich hab schon oft genug erzählt, wie ich da hingekommen bin, dass ich improvisiere. Ich kann es irgendwann, wenn du nochmal reinhörst, dann werde ich es bestimmt nochmal irgendwo erzählen. Aber das war, ich weiß was, komm. Das war bei Moreton Manor. Wir haben das Abenteuer, ich habe das abgeschrieben, ganz akribisch von Hauke, oder von den Rocket Beans, besser gesagt. Und dann gab es eine Situation, da musste ich Pipi machen. So, war ich kurz weg und die Spieler, und das war mein größter Fehler, haben alleine diskutiert, okay, was machen sie jetzt? So, und dann, das war mein erstes Abenteuer, weil sie One-Shot, ne? So,
ja.
Dann haben die sich ausgedacht, gut, dann suchen wir jetzt ein Ouija-Brett und dann wollen wir mit dem Geist kommunizieren.
Mhm.
Und da muss ich improvisieren, weil ich fand die Idee so gut, dass ich das mit ein. Ich habe nicht gesagt, nee, geht nicht. Ich habe gesagt, gut, ich muss mir jetzt kurz was überlegen. Geht sofort weiter, fertig. Aber hat mega Spaß gemacht.
Das aber, wenn das so eine deiner ersten Erfahrungen war, ein sehr geiler Umgang damit. Also erstens, dass du es nicht verboten hast und zweitens, dass du einfach gesagt hast, ja, okay, dann gebt mir mal 5 Minuten, um nachzudenken. Mhm. Weil das ist ja so ein Ding, was gerade bei Leuten, die neu in Spielleitung einsteigen, die das nicht gerne machen. Ne? Also dieses sich die Blöße geben, ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Lass mich mal kurz überlegen, damit ich dir was Cooles machen kann. Sondern stattdessen irgendwie entweder verbieten oder irgendeinen totalen Bullshit erzählen. Da ist es auf jeden Fall sinnvoller zu sagen, ja, okay, ich muss da kurz drüber nachdenken. Aber da ist eine gedankliche Hürde für die meisten Leute. Finde ich stark, dass du das beim ersten Mal gemacht hast. Ja. Morton Manor, ne, ist so ein Abenteuer, das einen sehr enttäuschen kann, wenn man Spielleitung ist. Ne? Ich weiß nicht jetzt, ob du darüber schon mal reflektiert hast, aber ich habe jetzt das nie versucht, selber zu spielen oder so, weil ich kenne natürlich auch das Let's Play. Mhm. Aber wenn du das jetzt mit Leuten spielst, die das Let's Play nicht kennen, das ist ja eigentlich ein sehr klassisches, so ein bisschen Cthulhu-artiges Horrorabenteuer. Ne? Und ja, wenn du mit der Erwartungshaltung daran gehst, ich leite jetzt Morton Manor, das wird bestimmt auch total lustig. Das ist ja nun mal nicht so, ne? Das ist ja kein lustiges Abenteuer. Das ist ein Horrorabenteuer. Also, da kann die Realität ganz schön mit den Erwartungen kollidieren, glaube ich.
Ja. Also wir hatten trotz alledem, als wir das gespielt hatten, sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich habe tatsächlich auch noch irgendwo, weil ich habe damals ein Mikrofon in die Mitte gestellt vom Tisch und habe es mit aufgenommen. Einfach eigentlich tatsächlich für mich, um mal nachzuhören, okay, weil du hast natürlich als Spielleitung, das ist auch eine Sache, die du mehr oder weniger antrainierst über die Jahre, dass du dein Ohr auf zwei Seiten hast, ne? Ja. Dass du hier zuhören kannst und da zuhören kannst. Und das hatte ich am Anfang halt eben nicht. Und es ist trotzdem wirklich spannend zu hören, was die anderen da tuscheln, weil du dich dann ja darauf fokussieren kannst. Und das finde ich dann total toll. Das war echt faszinierend. Ich habe irgendwo das Soundfile bestimmt noch rumfliegen. Ich muss mal gucken, wo ich das habe.
Das ist aber spannend, wenn man sowas aus seiner Anfangszeit hat. Ja. Cool.
Ich glaube, das wird mega peinlich, wenn ich das höre. Dann denke ich mir, oh Gott, oh Gott. Aber hat mega Spaß gemacht. Das war die Hauptsache. Genau.
Ja, eben. Ich glaube, die meisten Rollenspielrunden, wenn du jetzt so zuhören wirst, sind entweder relativ langweilig oder relativ peinlich, ehrlich gesagt. Ich meine, du darfst ja immer. Da kippe ich jetzt auch Wasser auf ewig schon malende Mühlen, aber man darf halt echtes Rollenspiel auch nicht verwechseln mit so Actual Play-Sachen, die auf YouTube
laufen. Ne?
Das ist halt anders.
Die Rocket Beans und Hauke hat's halt selber auch gesagt, es ist halt Entertainment. Ne? Die wollen die Leute entertainen vor der Kamera oder vor dem Bildschirm. Und klar wollen die auch irgendwo die Geschichte erzählen, aber es soll halt, also gerade in Haukes Abenteuer soll es halt entertainen. Ne?
Ja.
So wie bei Steffen oder bei Florentin, da ist es dann halt eher mit einer Ernsthaftigkeit belastet, weil es halt eben solche Abenteuer sind wie Cthulhu oder halt eben Savage Worlds mit Tiere retten 9/11. So, ne?
Ja.
Genau.
Ja, ich hatte das bei Hauke auch irgendwo mal mitbekommen, dass er das erzählt hatte, dass der auch wirklich auf so einem extremen Timelimit war, gerade so bei den älteren Abenteuern, ne? Dass er wirklich gesagt hat, okay, ihr spielt jetzt dann 35 Minuten, dann kommt der Werbeblock und so.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich so Spiel leiten könnte, selbst wenn ich das wollte und selbst wenn so quasi alle eingeweiht sind und das wissen, bin ich nicht sicher, ob ich es hinkriegen würde. Das muss ich sagen. Da ist schon Chapeau und Hut ab, was er da abgezogen hat eigentlich.
Ja, absolut. Wie gesagt,
also gerade bei den ältesten Sachen.
Ja, genau. Also wie gesagt, die Folge gibt es auch online. Auch da drüber sprechen wir tatsächlich in der Folge so ein bisschen. So Kamera, also vor der Kamera leiten und hinter der Kamera leiten. So ein bisschen, da gibt uns schon so einen kleinen Einblick, was ich total cool finde. Und aber trotzdem, Seba. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Definitiv.
Sehr schön.
Aber wie gesagt, es ist warm.
Ja.
Und ich, genau, und mir ist auch warm. Ich habe auch noch Hunger. Ich möchte etwas essen. Und ey, wie gesagt, du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen. Definitiv. Wenn es ein bisschen kühler ist, gerne.
Ja, gerne. Können wir so machen. Ja, vielen Dank, dass du Lust hattest, dich mit mir zu unterhalten. Ich hoffe, es ist irgendwie interessant geworden.
Du bist ein Rollenspieler, genauso wie ich und so wie jeder andere, der hier auch zu Gast ist. Und das ist die einzige, das einzige Kriterium, was man erfüllen muss, um hier Gast zu werden. Ist einfach so.
Sehr gut.
Na? Okay. Vielen Dank, Sima, und an euch da draußen. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Tschüss.